So, guten Morgen noch einmal. Ich begrüße euch noch einmal ganz herzlich und ja, darf jetzt am Wort dienen. Eine unglaubliche Ehre und Aufgabe eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und heute habe ich ein Thema aufs Herz bekommen, das nicht gerade ein leichtes oder unbeschwerliches ist. Ihr seht es ja, glaube ich, schon hinter mir. Es geht eben, wie ihr seht, um Gottes Gerichte in der Mehrzahl. Also das bekannteste Gericht ist sicher das jüngste Gericht, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe Begebenheiten, wo Gott schon gerichtet hat. Und darüber werden wir heute reden. Bevor wir nun aber darauf eingehen, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, Herr, und danken dir einfach immer und immer wieder, dass wir uns da heute Morgen versammeln dürfen, Herr, und das in aller Freiheit tun dürfen und dass wir jetzt dein Wort hören dürfen, Herr, ohne dass wir irgendwie bedrängt oder verfolgt werden, ohne dass die Polizei da reinkommt, Herr, und bitte dich auch von ganzem Herzen, sei du in diesem Augenblick mit all unseren Geschwistern auf der Welt, die dieses Privileg nicht haben, Herr, die auch dein Wort hören wollen, die dir den Lobpreis darbringen möchten und das irgendwo im Versteckten tun müssen, Herr. Und ja, sei du mit ihnen, Herr. Und sei du auch mit uns heute Morgen, mit jedem Einzelnen, Herr. Und öffne du unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort, Herr, damit jedes Einzelne gerade das mitnehmen kann, was es braucht, Herr. Ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon einmal vor Gericht gestanden ist. Vielleicht nicht unbedingt als Angeklagter, sondern ja als Zeuge oder Zeugin oder vielleicht sogar als Ankläger. Auch das ist ja möglich. Also bis jetzt ist mir das weder in der einen noch in den anderen Rollen passiert. Aber letzten September hatten Martin und ich bereits eine Vorladung als Angeklagte für die Mietschlichtungsstelle in Bülach bekommen. Ein Termin wegen der obersten Wohnung, das ist ja bekannt, der sich dann aber Gott sei Dank erübrigt hat. Und die Mietschlichtungsstelle ist eigentlich noch gar kein richtiges Gericht, ist mehr so eine Vorstufe zum Gericht. Wenn wir uns dort nicht geeinigt hätten, wenn es stattgefunden hätte, dann hätten dann die eine oder die andere Partei hätten dann ans Mietgericht gelangen können und das wäre dann ein richtiges Gericht gewesen. Aber wie gesagt, soweit ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen. Es gibt nur wahrscheinlich nur wenige Menschen, die regelmäßig vor Gericht erscheinen müssen und ja, das muss ja wirklich eigentlich nicht sein, nicht was man sich unbedingt wünscht. Und wenn wir uns anständig benehmen, besteht dann normalerweise ja auch keine Gefahr, dass uns sowas passiert. Allerdings gibt es hier sogar in der Schweiz Fälle, in denen Menschen zu Unrecht erstens vor Gericht gehen müssen und dann auch noch verurteilt werden und vielleicht sogar eine lange Zeit im Gefängnis verbringen müssen. Noch viel häufiger kommt das vor bei der Untersuchungshaft, wo Leute mal einfach schon als Verdacht hin quasi eingekerkert werden und das noch unter recht speziellen Bedingungen und viele davon kommen, werden dann wieder frei, haben einfach viel verloren, unter anderem ihren Ruf. Aus den USA sind ja viele, oder zumindest einige Fälle bekannt, wo Menschen zu Tode verurteilt wurden. Das Urteil dann auch vollstreckt wurde und danach hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich unschuldig waren und dass sie das ihnen angelastete Verbrechen gar nicht begangen haben. Justizirrtum nennt sich das dann ziemlich lapidar. Und dann gibt es unzählige Staaten, ich weiß nicht, ob es sogar die Mehrheit ist, wo es gar keine Rechtsprechung und Gerichtsbarkeit gibt, die diesen Namen auch verdienen würde, wo nämlich Willkür auf allen Stufen herrscht und man auch den Richtern hilflos ausgeliefert ist. Aber die Gerichte Gottes gehören ganz und gar nicht in diese Kategorie. Das lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung im Kapitel 16, im Vers 7. Dort lesen wir, und ich hörte einen anderen, und gemeint ist da ein Engel, vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Welche Funktionen haben die Gerichte Gottes? Sie sollen das Recht wiederherstellen und die Dinge richtigstellen. Heinrich Langenberg, der die gleichnamige Schriftenmission gegründet hat, weiß nicht, ob ihr sie kennt, hat dazu einmal geschrieben, wir dürfen bei der Erklärung des Begriffes Gericht nicht von der Vorstellung der Bestrafung, Vergeltung oder Rache ausgehen, sondern müssen Gericht und Gerechtigkeit Gottes in ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung zu begreifen suchen. Gericht ist Zurechtbringung aufgrund der göttlichen Gerechtigkeit nach der göttlichen Rechtsnorm. Und diese ist durchaus positiv, also Durchführung des Rechts zum Zwecke der Heilung. Auch Bestrafung oder Verdammnis ist nicht im absoluten Sinne negativ, sondern stets dem positiven Zweck untergeordnet. Soweit Heinrich Langenberg. Es gibt noch eine andere Frage, die wir uns stellen können. In welchen Rollen begegnet uns Gott in der Bibel? Er zeigt sich uns natürlich als Schöpfer, dann auch als Vater und als Liebe. Gott zeigt sich in Jesus Christus als unser Erretter, aber auch als Richter. Und dazu gab er uns Orientierung und Regeln. Dass gerechte und weise Gesetze eine große Hilfe sind, wird in unserer Welt deutlich. Jede Gesellschaft besitzt gewisse moralische und rechtliche Richtlinien. Und wenn man in die Welt hinausschaut und sich die Staaten anschaut, bei denen es den Menschen gut geht, auch materiell, die einen gewissen Wohlstand haben, dann sieht man, dass das eigentlich ausnahmslos Staaten sind, bei denen auch die Gesetzgebung oder die Rechtsprechung, ein bisschen allgemeiner gesagt, eben quasi in Ordnung ist und funktioniert. Zum größten Teil jedenfalls. Denn ohne Gesetze und Gerichte, die Regeln für eine Gesellschaft verbindlich machen, herrscht und schnell einmal das Recht des Stärkeren oder der Stärkeren. Und der Schwächere ist dann nicht mehr viel wert und er ist hilflos der Korruption und der ganzen Ungerechtigkeit ausgeliefert. Auch Gottes Gesetze haben diesen Zweck. Was im Kleinen auf unserer Welt menschliche Regierungen bewirken sollen, die ja von Gott eingesetzt sind, tut Gott als Richter im Großen. Und Gott wird in der Bibel als moralisch vollkommen und gut beschrieben. Das lesen wir bei Jakobus Brief. So, ja, danke. Dort lesen wir im Kapitel 1, im Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Weil Gott vollkommen gut ist und sich nie ändert, kann er auch den Maßstab dafür setzen, was für uns Menschen gut ist und was gerechtes Verhalten bedeutet. Gottes Gesetze kann man dabei so zusammenfassen, wie es Micha auf unglaubliche Art und Weise macht, nämlich in Micha Kapitel 6, Vers 8 heißt es, oder schreibt er, es ist dir gesagt, oder der Herr sagt Micha, er soll das sagen, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das ist eine wirklich unglaubliche Zusammenfassung von dem, was der Glaube eigentlich ausmacht, beziehungsweise wie er sich zeigen sollte. Und das in einem einzigen Vers, der nicht einmal allzu lange ist. Der Hintergrund oder Kontext dieses Verses ist der, dass das Volk wieder einmal vom rechten Weg abgekommen ist, und zwar in vielerlei Hinsicht. Sie haben zum Beispiel unrechte Wagen, also einfach gefälschte Wagen, die jetzt ein falsches Gewicht anzeigen, und auch falsche Gewichtsteine verwendet und so die anderen übers Ohr gehauen, einfach betrogen. Aber eines Tages wird Gott darum auch diese Welt und alle Menschen gerecht richten, und seine vollkommene Gerechtigkeit wird er durchsetzen. Das erste große Gericht, von dem uns die Bibel erzählt, ist die Sintflut. Gott sah, dass die Bosheit des Menschen groß war und alles Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse, wie es im Kapitel 6 von 1. Mose heißt. Ihr kennt ja alle diese Bibelstelle. Und nur Noah und seine Familie mit all den Tieren, die auf der Arche waren, wurden durch die Sintflut hindurch gerettet. Und dann in seiner Endzeitrede nimmt Jesus wieder Bezug auf die Sintflut. Er vergleicht sie mit der Stunde seines Wiederkommens, wo er dann nicht als Erlöser kommen wird, wie vor 2000 Jahren, sondern unter anderem zum Gericht. In Matthäus 24 lesen wir in den Versen 36 bis 39, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jesus sagt, dass allein der Vater weiß, wann das sein wird. Mit anderen Worten, erst recht niemand von uns weiß es, und wir sollten uns deshalb gar nicht anmaßen, den Zeitpunkt irgendwie berechnen zu wollen. Wir haben zwar schon unzählige versucht, und alle sind natürlich daneben gelegen. Wir sollten vielmehr nicht nachlässig und gleichgültig sein, und wir sollten eben jederzeit bereit sein dafür. Im Laufe der Jahrhunderte häufte sich Israel immer mehr Schuld auf sich, bis es selber fällig war zum Gericht. Gott persönlich stellt ihnen ein trauriges Zeugnis aus, und zwar durch den Propheten Hesekiel, der dies zur Zeit des babylonischen Exils geschrieben hat. Das sind ziemlich harte Worte da. So spricht Gott, der Herr: Das ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder rings um es her. Aber es hat meine Rechtsbestimmungen frevelhaft widerstanden, mehr als die Heidenvölker, und meinen Satzungen mehr als die Länder, die rings um es her liegen. Denn sie haben meine Rechtsbestimmungen verachtet und sind nicht in meinen Satzungen gewandelt. Darum, so spricht Gott, der Herr, weil ihr es schlimmer getrieben habt als die Heidenvölker um euch her, weil ihr nicht in meinen Satzungen gewandelt habt und meine Rechtsbestimmungen nicht gehalten habt, ja, weil ihr nicht einmal nach den Rechtsbestimmungen der Heidenvölker um euch her gehandelt habt. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, auch ich will über dich kommen und will Gericht halten in deiner Mitte vor den Augen der Heidenvölker. Und ich will so mit dir umgehen, wie ich es niemals getan habe und künftig auch nicht mehr tun werde, und dies um aller deine Gräuel willen. Darum werden in deiner Mitte Väter ihre Söhne essen und Söhne werden ihre Väter essen. Und ich will Gericht an dir üben, an deinem ganzen Überrest in alle Winde zerstreuen. Das ist wahrlich schwere Kost, die wir da lesen oder vorgesetzt bekommen. Vor allem Vers 10, also der letzte Vers. Aber diese Worte, die haben sich erfüllt bei der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Gott hat dieses Gericht angekündigt und es auch ausgeführt. Was hieß es, wenn wir quasi Gottes Gericht aus der Bibel streichen könnten, das natürlich nicht möglich ist, aber einfach mal in der Annahme, wir könnten das tun. Was wäre die Folge? Die Folge wäre dann, dass Sünde ungestraft bleiben würde und das will niemand. Außer vielleicht die Sünder natürlich. Zumindest dann nicht, wenn er selber Opfer von Sünde geworden ist. Jeder von uns möchte gerecht behandelt werden. Der Gott der Bibel garantiert uns, dass er eines Tages volle Gerechtigkeit im Universum schaffen wird. Er wird dafür sorgen, und wenn Gott richtet, dann bedeutet das auch, dass er gegen Leid und Zerstörung in dieser Welt vorgeht. Als Christen wissen wir, dass wir ebenfalls Gottes Zorn eigentlich verdient haben, weil auch wir Sünder sind. Wir sprechen ja gerne vom Gott der Liebe, des Friedens und der Barmherzigkeit, das habe ich schon erwähnt. Den Zorn lassen wir aber gerne außer Acht oder außen vor. Dabei kommt er häufig in der Bibel vor. Die eben gehörten Verse von Hesekiel zeugen davon. Doch es gibt einige Dinge, die wir über Gottes Zorn wissen sollten. Wenn wir über Gottes Zorn reden, müssen wir eben daran denken, dass es Gottes Zorn ist und nicht zu verwechseln mit unserem menschlichen Zorn. Alles, was wir über Gott wissen, seine Gerechtigkeit, seine Liebe und seine Güte, seine Barmherzigkeit, muss in das Verständnis mit seinem Zorn einfließen. Worte wie Wut und Zorn im menschlichen Sinn rufen vielleicht schlechte Erinnerungen hervor. Wahrscheinlich haben ja alle von uns schon irgend unter einem Menschen gelitten, der ständig verärgert war oder ist oder schnell zornig wird. Ich habe ja als Kind einen jähzornigen Freund gehabt, der eigentlich lieb war, bis irgendetwas ihm über die Leber gekrochen ist, und zwar meistens völlig unvorhersehbar. Also verlieren konnte er nicht gut, das war schon berechenbar. Aber wenn er irgendetwas verloren hat, und so ist er plötzlich ausgerastet, und dann musste man ihn einfach mal lassen. Oder? Und das ist die menschliche Wut, die eben unvorhersehbar ist oft und auch völlig unangemessen sein kann. So ist halt die menschliche Wut, aber nicht jene von Gott. Gottes Zorn ist die gerechte und angemessene Antwort seiner Heiligkeit auf das Böse. Die Wut von Gott ist nichts, was quasi in ihm lebt. Wir lesen nirgends, dass Gott Zorn ist, dass es quasi ein Teil seines Wesens ist. Und wir lesen vielmehr davon, dass Gott Liebe ist. Das ist sein Wesen. Aber der Zorn wird also hervorgerufen. Und das ist Gottes Liebe, das ist seine Natur. Und er liebt uns nicht, weil er Weisheit, Schönheit und Gutes in uns sieht. Er liebt uns einfach, weil er uns liebt. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Das ist Johannes 3,16, wahrscheinlich der bekannteste Vers in der ganzen Bibel. Aber mit Gottes Zorn ist das anders. Es ist seine Antwort auf das Böse in dieser Welt. Das haben wir bereits gesehen bei der Sintflut, wo die Bosheit des Menschen explizit erwähnt wird, oder eben auch gerade bei Hesekiel. Gäbe es auf der Erde keine Sünde, wäre Gott auch nicht zornig. Gottes Zorn ist sein Entschluss, damit das Böse nicht weiter besteht. Und warum lässt Gott dann das Böse weiterhin in dieser Welt? Wenn wir uns umschauen, wir sehen ja, dass die Bosheit nimmt sicher nicht ab, zumindest in meiner Wahrnehmung, sondern eher zu. Aber er könnte sich doch einfach komplett zum Verschwinden bringen, auslöschen. Das wird er tun, das verheißt uns die Bibel. Aber noch gilt Gottes Angebot seiner Gnade und Vergebung in Jesus Christus. So lesen wir es im zweiten Brief von Petrus, im Kapitel 3, im Vers 9. Dort steht: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Jeden Tag kommen jetzt noch Menschen zum Glauben, auch heute. Gerade jetzt, wo wir hier versammelt sind, kommen irgendwo auf der Welt Menschen zum Glauben. Und Gott hält ihnen die Tür seiner Gnade geduldig offen. Der Tag, an dem Gottes Zorn ausbrechen wird, wird aber irgendeinmal kommen. Auch das verheißt uns oder sagt uns die Bibel. Und so lesen wir es zum Beispiel in den anschließenden Versen von diesem zweiten Petrusbrief, nämlich in den Versen 10 bis 13. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde die Werke darauf verbrennen. Dann, wenn dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in deren Gerechtigkeit wohnt. Die Welt wird dann endgültig gerichten, es bleibt nichts mehr übrig, worauf der natürliche Mensch sich stützen könnte. Das sind ja sehr anschauliche Worte, was mit der Erde passiert. Und weil wir das wissen, sollten wir uns schon heute in unserer Lebensführung von der Welt absondern, uns durch heiligen Wandel und Gottesfurcht auszeichnen, wie es Petrus in diesen Versen schreibt. Wir suchen, was oben ist, und setzen unser Vertrauen auf jemanden, der von dieser Auflösung der Elemente völlig unberührt bleibt: Gott. Wir erwarten neue Himmel und eine neue Erde, wo die Sünde nicht mehr ist, sondern wo Gerechtigkeit wohnt und wo Gott der alleinige Herrscher ist. Wie zeigt Gott seinen Zorn, wenn Sünder seine Wahrheit unterdrücken oder sie mit Lüge vertauschen und lieber die erschaffenen Dinge als den Schöpfer anbeten, indem er solche Menschen sich selbst überlässt? Das sehen wir aus dem Römerbrief im Kapitel 1, aus den Versen 24 bis 28. Und in den Versen davor steht übrigens, dass wir Menschen keine Ausrede haben, Gott nicht zu erkennen, weil er durch seine Schöpfung, seine Werke und durch Nachdenken wahrgenommen werden könne. Ich lese jetzt die Verse 24 bis 28 aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung, wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Da viele Menschen sich weigern, Gott trotz besserem Wissen anzuerkennen, im Vers 21 steht, obgleich sie Gott erkannten, hat Gott sie dahingegeben in ihre Begierden, ihre Herzen, damit sie sich noch eine Reihe weiterer Formen der Bosheit schuldig machen. Und dieser Text erklärt vielleicht auch, warum die Evolutionstheorie so populär ist. Es ist nicht so sehr eine Sache auf der Verstandes-, sondern auf der Willensebene vielleicht. Manche Menschen wollen gar nicht an der Gotteserkenntnis festhalten, sondern sie suchen vielmehr fast krampfhaft nach einer Erklärung oder vielleicht eben mehr einer Ausrede, warum es Gott eigentlich gar nicht gibt oder warum sie ihn nicht brauchen. Es ist fast wie bei Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Dazu passt, was Jesus zu Nikodemus gesprochen hat. Ich lese aus Johannes Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, also bei seinem ersten Kommen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Aber die Hoffnung für uns Sünder, dass wir eben alle sind, oder, ist, dass zwischen dem Zorn Gottes das Kreuz und zwischen unserer Sünde und dem Zorn Gottes das Kreuz von Jesus Christus steht. Die Sünde wurde auf Jesus gelegt und Gottes Zorn auf die Sünde wurde auf Golgatha ausgegossen. Und als das passiert war, schrie Jesus mit lauter Stimme, wie wir es gesungen haben, es ist vollbracht. Der Zorn Gottes, der eines Tages auf die Sünde geschüttet wird, wurde für diejenigen, die in Jesus Christus leben, bereits am Kreuz ausgegossen. Das ist unsere Hoffnung. In Johannes Kapitel 3, Vers 36 wird das noch klarer. Kannst du? Also ich lese es einfach mal vor. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es steht da, der Zorn Gottes bleibt auf ihm, was irgendwie in meinem Verständnis nicht anderes heißt, dass er schon auf ihm war. Sonst könnte er nicht dort bleiben. Warum? Weil wir von Natur aus Kinder des Zorns sind, weil wir das taten, was der Sünde entspricht. Und das sage nicht ich, sondern das steht im Epheserbrief im Kapitel 2 in den Versen 1 bis 3, könnt ihr das nachlesen. Und das ist eigentlich das größte Problem von uns Menschen. Es ist, dass wir alle Sünder sind und unter der Strafe Gottes stehen und dass der Zorn Gottes über uns hängt und eben bleibt, es sei denn, er wird von dort weggenommen. Und die Bibel spricht davon, dass Gottes Zorn ausgegossen werde. Dies lässt Gott Hesekiel an Israel ja, gut, das ist mir ein Fehler passiert, habe ich ein diese Passage habe ich da nicht aufs PowerPoint gebracht. Ich lese es vor, es ist Hesekiel 7, Vers 8. Nun gieße ich bald meinen Grimm über dich aus und vollende meinen Zorn an dir. Ich will dich nach deinen Wegen richten und all deine Gräuel über dich bringen. Das bringt uns zum Kern von dem, was am Kreuz geschehen ist. Der Zorn Gottes wurde über Jesus ausgegossen. Jesus wurde zur Sühne unserer Sünden. Das bedeutet, dass wir den Lohn unserer Sünden, was der Tod wäre oder ist, auf Golgatha über Jesus ausgegossen wurde. Jetzt kommen wir zu 1. Johannes 4,10. Dort steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott liebt uns nicht, weil Jesus für uns gestorben ist. Es ist natürlich genau umgekehrt. Jesus starb für uns, weil Gott uns liebte. Er liebte uns schon, als wir noch quasi Objekte, in Anführungs- und Schlusszeichen, seines Zorns waren. Gott liebte all diejenigen, auf denen sein Zorn lag, so sehr, dass er stattdessen seinen Zorn am Kreuz auf sich genommen hat. So wurde das Ausgießen vom Gottes Zorn zur größten Liebestat, die die Welt je gesehen hat und auch je sehen wird. Die ganze Geschichte der Bibel oder ihr ganzer Aufbau deutet auf den Tag hin, wenn Gott sich komplett, endgültig und für immer um das Böse kümmern wird. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze, dieses wunderbare Buch. Das wird der Tag seines Zornes sein, wenn Gott alles Böse vergelten und jede Sünde richten wird. Gott wird seine perfekte Gerechtigkeit üben und seine Strafe wird jeder Sünde entsprechen. Und wenn die Strafe durchgeführt ist, wird jeder Mund verstummen, weil alle wissen, dass Gott in Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit gerichtet hat. Anschließend wird Gott uns in den neuen Himmel und die neue Erde führen, in denen die Rechtschaffenheit zu Hause ist. Gott hat vieles davon Daniel bereits vor 2500 Jahren geoffenbart. Ich lese aus Daniel 7, die Verse 9 und 10. Über 500 Jahre vor Christus wurde das geschrieben. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende, also ein paar hundert Millionen, standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und weiter im Kapitel 12, in den Versen 1 und 2, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Im Gegensatz zu den weltlichen Gerichten ist das jüngste Gericht unausweichlich. Auf der Welt kann man böse Sachen machen, man kann krumme Dinger drehen oder sogar schwere Verbrechen begehen und immer noch hoffen, ungeschoren davonzukommen, weil man einfach schlicht nicht das Verbrechen nicht entdeckt wird. Der perfekte Mord, der nie aufgedeckt wird, davon gibt es ja offenbar einige, wahrscheinlich sehr viele. Gottes Gericht können wir aber nicht ausweichen, das ist völlig unmöglich. Das bestätigt auch Jesus selbst gegenüber seinen Jüngern, wo er in Matthäus 16, in den Versen 16, 26 und 27 Folgendes ihnen sagt. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Jedem Einzelnen. Und noch leben wir in der Gnadenzeit und haben damit immer noch die Gelegenheit, Jesus als unseren Retter anzunehmen, damit wir noch einmal mit Petrus sagen können, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in deren Gerechtigkeit wohnt. Amen. Wir nehmen jetzt gemeinsam das Abendmahl ein. Und darf ich Martin, darf ich dich bitten? Ich lese auch heute wieder aus Matthäus 26, die Verse 26 bis 29. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Amen.